Danke. Dankeschön. Perfekt. Vielen Dank. Also sag ich mal perfekt und dann stehst du eben um. Ne? Immer das Gleiche mit mir. Gibt es eigentlich irgendjemanden, wenn ich so befreit fragen darf, der das erste Mal heute da ist? So, hier? Na, ah, okay, ah, hallo, super. Das heißt, ich frage das manchmal, um mich zu bemühen, schön zu sprechen und nicht lauter Insider zu verwenden, wo man sich da nicht auskennt oder so. Aber herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Schön. Sprechen, also reden, ist ja mein Hauptberuf. Also ich mache das hin und wieder vor Leuten, ein Unternehmen oder so. Nennt sich da nicht Predigt, sondern Keynotes, aber eigentlich predige ich. Aber ich verkaufe halt Keynotes. Und es ist spannend, weil ich bin nie so nervös wie hier. Dabei habe ich letzte Woche zu 300 Leuten geredet und nächste Woche zu 500, zu IT-Lern, nur Männern. Keine Ahnung, was ich denen eigentlich erzählen werde. Aber ich weiß, dass ich gelassener da oben stehen werde als hier. Und ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass es hier nicht darauf ankommt, worüber ich möglichst gut reden kann, sondern darauf ankommt, was Gott zu dir sagen möchte. Und den Anspruch habe nicht nur ich, sondern den solltest du haben. Und zwar nicht auf, na, steht mir jetzt zum Gesicht und was sagt die mir, ja, sondern ganz einfach so, als wäre ich gar nicht da, dir die Frage zu stellen, gibt es etwas, lieber Gott, was du mir heute sagen möchtest? Gibt es etwas, das ich heute mitnehmen kann von dir? Und vielleicht klingt das ein bisschen hochtrabend, na, die kommt da und hat den Anspruch, dass Gott zu mir redet durch sie und da kann nur sagen, ja, genau. Und ich hoffe, du auch. Ja? Ich habe ein Thema von der heutigen Predigt und ich habe sozusagen einen Prolog. Das ist sozusagen eine Vorgeschichte, das ist sowas wie der Unterbau, ja, der Keller. Ja, also, damit die Predigt jetzt steht, muss ich jetzt kurz den Keller bauen. Und da ist folgender. Es hat mich sehr betroffen gemacht, was die Margit kurz erzählt hat von der Sabine. Die Sabine ist so alt wie ich und ein Schlaganfall ist doch immer etwas, was einen sehr mitnimmt oder schockiert. Und wie viele von euch haben wahrscheinlich in den vergangenen Jahren, Monaten, Tagen immer wieder Dinge erlebt, die dir bewusst machen, dass das Leben ein Wimpernschlag ist. Und dass Dinge wie Gesundheit oder eine glückliche Ehe oder Beziehung oder Freundschaften oder Kinder oder ein guter Job oder Eltern ganz selbstverständlich sind bis zu dem Moment, wo sie es nicht mehr sind. Und ich habe mir gedacht, wenn das Leben schon manchmal so kurz und so unvorhersehbar ist, dann glaube ich, ist es umso wichtiger, dass wir das Leben feiern, dass wir das Leben genießen und dass es uns gut geht. Und wenn ich die Bibel durchschaue, dann habe ich das Gefühl, Gott möchte nicht, dass wir uns mit dem Leben abquälen. Das Leben ist schon Qual an sich genug, weil es das Leben ist. Aber Gott möchte nicht, dass wir uns mit dem Leben quälen, sondern dass wir es genießen, dass wir es leben. Und ich habe mir, vor allem als ich jünger war, immer gedacht, das Leben auszukosten und das Leben zu leben und das Leben zu genießen, in Zusammenhang mit einer Beziehung zu Gott oder mit Nahsein an Gott, ist ein Widerspruch an sich. Ich habe mir als Junge immer gedacht, ich hätte das Leben noch viel mehr genossen und gelebt, wenn ich den lieben Gott erst später kennengelernt hätte. Und ich weiß, dass es für viele Leute wie ein Widerspruch klingt. Und der Widerspruch in dem ist, dass wir manchmal und dass viele Menschen Gott und Religion verwechseln. Gott ist eine Beziehung, Religion ist ein Regelwerk. Und wenn wir Gott im Kopf haben als eine personifizierte Moralinstanz, dann ist logisch, dass du am Leben keinen Spaß hast. Ja? Wenn du die ganze Zeit das Gefühl haben musst, irgendjemand macht plus, minus, gut, schlecht. Und ich kann mich erinnern, ich habe mir oft als junger Mensch gedacht, boah, meine Güte, wenn immer ich irgendetwas falsch mache, wenn immer ich vielleicht zu viel trinke, vielleicht zu der einen oder anderen Zigarette zu viel Ja sage, mit dem falschen Schmuse dieses oder jenes mache, dann ist die Beziehung zwischen mir und Gott erledigt. Der Mittelteil denkt sich, oh mein Gott, ja, aber wirklich, ja, was redet die? Und ich sage dir, all diese Dinge, ja, Lügen und all diese Dinge und alles, was ich gerade aufgezählt habe, hat meistens Konsequenzen im Leben, die gut sind oder schlecht sind oder was auch immer. Aber dass du getrennt bist von einem Gott, der dich anfeuert und liebt, ist nie eine Konsequenz davon. Wir können Dinge machen, es ist völlig egal was, und die haben Konsequenzen, das ist logisch. Aber von Gott getrennt zu sein, ist nie eine Konsequenz. Und Jesus war da sehr wütend. Jesus war Zeit seines Lebens, als er auf der Erde war, hat einmal zu den Pharisäern gesagt, ihr verbaut mit eurem Regelwerk den Menschen den Weg zum Himmelreich. Und es ist spannend, weil ich mir gedacht habe, man kann ja den Weg zum Himmelreich, man kann den Weg zu Gott nicht verbauen. Aber wenn du glaubst, dass er verbaut ist, ist er genauso zu. Kennst du das? Es kennen vor allem die Mädels. Ja, man stellt sich ewig lang auf der Toilettenschlange an und das sind 10 Klos. Ha? Und man glaubt, alle 10 sind zu. Und dann kommt irgendjemand, der 5 hinter dir steht und hat die Frechheit zu schauen, ob die wirklich alle zu sind. Und kommt drauf, eine war gar nicht zu und die hat sich die ganze Zeit angestellt und die war offen. So was kennen nur die Mädels, oder? Die Frauen, die Männer denken sich, oder was machen die? Aber die Tür, obwohl sie offen ist, ist zu, wenn alle glauben, sie ist zu. Und der Weg zu Gott kann offen sein, aber wenn du glaubst, dass deine Sünde, dass dein Fehlverhalten, dass dein Selbstmitleid, dass deine Fehler den Weg zu Gott versperren, dann kann er noch so oft offen sein. Er ist zu, wenn du glaubst, er ist zu. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Richtige glauben, dass wir wissen, dass uns nichts von Gott trennen kann, gar nichts. Das ist ein ganz großer Unterschied zwischen Religion und zwischen Gott. Und jetzt sagen wir zwar ganz oft, ja, ich weiß, Gott liebt mich und Gott liebt mich trotzdem. Und ich kann mich erinnern, dass Gianni vor ein paar Wochen hier gepredigt hat und gesagt hat, trotzdem kannst du streichen. Gott liebt dich nicht trotzdem. Gott liebt dich. Und es klingt auch noch so abstrakt, ja, so wie wenn halt ein Vater seine Kinder liebt. Ja, der liebt die mit so einer großen abstrakten Liebe. Aber ich habe ein bisschen nachgedacht und ich möchte euch daran erinnern, dass die Bibel, und die ist verbal relativ alt, ja, aber kaum Worte findet, um auszudrücken, wie sehr Gott Fan von dir ist. Der liebt dich nicht nur, der mag dich, der ist begeistert über dich. In der Bibel steht wortwörtlich, er singt Lieder über dich. Er vergleicht dich mit seinem Augapfel. Er hat dich ins Buch des Lebens geschrieben, er hat dich in seine Handflächen gezeichnet. Er jubelt laut über dich. Man hat das Gefühl, die Bibel findet schon überhaupt keine Ausdrucksformen mehr, zu demonstrieren, wie sehr Gott dich mag, wie sehr er Fan von dir ist. Und es muss uns sozusagen einfach sickern, dass Gott die mag. Dass der am taugst, dass er zu dir steht, dass er mit dir geht. Und zwar, und das ist ein kleiner Spoiler, und ich werde euch gleich sagen, was sozusagen tatsächlich das Thema der Predigt ist. Aber er geht mit dir nicht nur auf dem richtigen Weg, er geht mit uns auch Umwege mit dir. Und davon ist die Bibel bumm voll. Es gibt den Propheten Elia, der hat seinen Job gemacht und dann ist er in so eine Art Erschöpfungsdepression gefallen. Burnout. Gott hat nicht gesagt, du Elia, ich habe einen nächsten Auftrag für dich. Er ist mit ihm gesessen im Burnout. Hat gesagt, jetzt schlafst du mal, jetzt isst du mal. Er ist mit Jona, einem anderen zweifelhaften Propheten, in dessen Frust gesessen. Der Jona war frustriert darüber, dass Gott die Leute nicht so vernichtet, wie er das eigentlich groß angekündigt hat. Dann war der Jona total frustriert deswegen. Und dann hat sich Gott zu Jona gesetzt in seinen Frust. Und gesagt, Jona, da schau her, das ist ein Baum für dich. Jetzt kommst du mal ein wenig rüber. Jesus ist mit den Emmaus-Jüngern mitgegangen, hat sie nicht aufgehalten und gesagt, boah, ist übrigens falsche Richtung. Außerdem habe ich gesagt, du sollst in Jerusalem bleiben. Was ist mit euch? Er ist mit ihnen mitgegangen. Völlig in die falsche Richtung. Das heißt übrigens auch, wenn Gott immer mit dir geht, ist der Beweis, dass du seine Nähe spürst, nicht unbedingt Beweis dafür, dass du richtig bist. Denk mal kurz drüber nach. Wenn die Menschen oft sagen, ja, ich spüre aber Gott so, ja, sei immer offen für Korrektur. Sei immer auch offen, wenn jemand sagt, bin mir nicht sicher, ob das die beste Idee ist. Weil nur weil Gott mit dir ist, kann man sagen, natürlich, der geht immer überall mit dir hin. Ja? Es gibt nichts, was dich von ihm trennen kann. Das heißt, du kannst den ersten Schwachsinn machen, du kannst dich komplett verrennen, nur weil Gott da ist. Heißt das nicht, dass der Ort, wo du bist, die beste Idee ist? Das Thema, über das ich heute sprechen möchte, und das ist ein Thema, das mir Gott vor mehreren Wochen aufs Herz gelegt hat und das, glaube ich, diese Woche wahrscheinlich für viele von uns sehr passend ist, ist das Thema Trost. Und wenn wir das Thema oder das Wort Trost hören, dann denken wir so in erster Linie an Trösten, dem Kind die Tränen abwischen, dreckige Knie mit Desinfektionsspray oder Schnaps, je nachdem, in welcher Generation man ist, vom Dreck befreien, ja, sowas in die Richtung. Ja. Bis wieder wird, ja, wird schon wieder, ist alles gut. Irgendwann haben wir gedacht, dieser Satz von einer Mama, es ist alles gut, ist so ein Blödsinn, es ist überhaupt nicht alles gut. In dem Moment, wo ein Kind weint, automatisch zu sagen, es ist alles gut, haben manchmal gedacht, das ist echt ein Hohn an den Emotionen des Kindes. Es ist nicht alles gut. Und Trost ist genau das. Trost sagt, es ist nicht alles gut, aber. Und ich habe mir ein bisschen, um jetzt nicht nur seicht über Trost zu sprechen, angeschaut, was die Bibel über Trost sagt. Und die Bibel spricht in einer Dimension über Trost, die so anders ist als das, was wir von ein bisschen Tränen abwischen kennen. Dass es wert ist, da hinzuschauen, sich die Frage zu stellen, erstens, erlebe ich diesen Trost? Hole ich mir diesen Trost ab? Aber auch die zweite Frage zu stellen, gebe ich diesen Trost irgendwie weiter? Bin ich ein Trost für meine Welt? Kann ich das sein? Und wenn ja, wie? Und wir schauen uns an, was Jesus sagt, oder nachdem Jesus einiges über Trost gesprochen hat, schauen wir uns da zwei Bibelstellen an. Die erste steht im Johannes 14, Vers 16. Das ist in einer Situation, als Jesus versucht, seinen Jüngern zu erklären, was jetzt dann passieren wird. Nämlich, dass er sterben wird, dass sie dann alleine sein werden, dass sie eine sehr schwierige Zeit haben werden und. Er hat es ihnen ja oft versucht zu erklären. Und dann sagt er zu ihnen, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Und dieses Wort Helfer im Originaltext heißt Parakaleo und das bedeutet, ich gebe euch einen Ermutiger, einen Beistand, einen Tröster, der für immer bei euch bleibt. Da gibt es mehrere andere Stellen, aber eine zweite lesen wir noch. Die steht im Johannes 16, Vers 7. Da sagt Jesus wieder, was alles passieren wird, wenn er gestorben sein wird. Und er sagt euch, ich sage euch das alles, damit ihr nicht an mir zu zweifeln beginnt und aufgebt. Denn man wird euch aus der Gemeinschaft des jüdischen Volkes ausschließen. Ja, es wird so weit kommen, dass man meint, Gott einen Dienst zu erweisen, wenn man euch tötet. Kündigt ihnen sozusagen echt ein Albtraum-Szenario an. Er sagt nicht, ich werde nicht mehr da sein und alles wird gut. Er sagt, es wird Leute geben, die euch töten wollen und die dann auch noch glauben, das ist eine gute Idee. Zu alledem werden Menschen fähig sein, weil sie meinen Vater und mich nicht kennen. Ich sage euch das, damit ihr euch später daran erinnert und nicht überrascht seid, wenn das alles eintrifft. Bisher war das nicht nötig, davon zu reden, weil ich ja bei euch war. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe, weil ihr einfach nur voller Trauer seid über meine Worte. Doch ich sage euch die Wahrheit. Und jetzt kommt ein extrem interessanter Satz. Es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Das heißt, Jesus sagt da was ganz Interessantes. Er sagt, seid froh, dass ich weg bin, weil ich schicke euch den Heiligen Geist, einen Tröster, einen Helfer und es ist besser, wenn der bei euch ist, als wenn ich bei euch bin. Jesus hatte eine begrenzte Kapazität. Der war, im Idealfall hat er zu 5000 Menschen gleichzeitig gesprochen und die haben ihn alle gehört, aber selbst das war irgendwo beschränkt. Und er hat gesagt, ich schicke euch jemanden, der in euch wohnt und das ist der Heilige Geist. Und das ist ein Tröster und das ist ein Helfer und das ist ein Ermutiger. Und er hat gesagt, ich war bei euch, aber ich schicke euch jemanden, der in euch ist. Ja? Ich gehe jetzt von dieser Welt, aber mitten in die Dunkelheit, von der ich euch gerade skizziert habe, wie das werden wird, nämlich nicht besonders gut, schicke ich euch jemanden und darauf könnt ihr euch freuen. Das wird eine gute Sache sein. Und das ist ein Gedanke, den wir, glaube ich, mitnehmen dürfen, weil er sich durch die Bibel zieht, dass Jesus nie verspricht, dass es auf dieser Welt problemlos zugeht, sondern dass er sagt, du trägst einen Frieden in dir, einen Trost in dir, der völlig unabhängig ist von allem, was sich hier abspielt. Und das ist ein Geschenk und ein Vorrecht, wenn ich gehe, dass der Trost sozusagen in dir drinnen wohnt. Und wenn wir einen Frieden und wenn wir einen Trost in uns tragen, den Menschen nicht geben können, den Umstände nicht geben können, dann können Menschen und Umstände ihn auch nicht nehmen. Und das zu wissen, ist ein unglaubliches Privileg und ist ein Trost, den Jesus uns geschenkt hat, mit dem man leben kann. Spannenderweise verspricht die Bibel nicht nur den Tröster, sondern verspricht auch immer wieder, dass das Leben nicht so leicht sein wird. Im Psalm 34, 19 steht, Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Das bedeutet, zerbrochene Herzen sind nun mal happens. Und mit zerbrochenen Herzen übrigens meint Gott nicht nur Witwen, deren Mann verstorben ist. Und ich schaue jetzt mit voller Absicht eher zum jüngeren Flügel. Und ich glaube, dass gerade dieses ganze Thema von Heartbreak und Crush und es tut weh und alle diese Dinge, Gott klingt sich nicht bei den zerbrochenen Herzen ein auf 30. Und wenn ich nicht lerne, in meinen jungen Jahren mit meinem Heartbreak und mit den Dingen, die mir wehtun oder die mich verletzen, zu Gott gehen, ehrlich gesagt, dann kann ich es mit 60 auch nicht. Weil das kommt mir genauso unpassend oder irrelevant vor. Die zerbrochenen Herzen sind. Ja, na gut, hättest du nicht in einen gestörten Typen verliebt, dann hättest du jetzt auch ein gebrochenes Herz. Der Grund, warum Menschen am Boden waren, war Jesus immer schon, für Gott immer schon irrelevant. Sie haben mich gefragt, warum der verlorene Sohn bei den Schweinen gesessen ist und in welchem Zustand der zurückkam. Und der Vater hat ihn umarmt und hat gesagt, schön, dass du wieder da bist und hat ihm zu essen gegeben und hat eine Feier für ihn ausgerichtet, obwohl er einer seiner ganzen Misere selber schuld war. Und Gott sagt nicht, ich bin nur denen nahe, die nicht dran schuld sind. Aber den Eindruck haben wir manchmal. Ja? Kann er nicht zu Gott gekrochen kommen bei den Dingen, die ich mir auch noch selbst verbockt habe. Na, ich bin eine Mama. Die meisten Probleme, die Kinder verursachen, haben damit zu tun, dass sie selbst irgendwas Blödes gemacht haben. Und Gott vergleicht sich als Vater. Also gehe ich davon aus, dass er weiß, wie sich Elternsein anfühlt. Andere Bibelstelle, Psalm 23, Vers 4. Auch wenn ich wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken, dein Stab, sie trösten mich. Bedeutet, finstere Täler sind Standard, aber Gott ist bei dir und Gott geht mit mir dadurch. Und letzte Bibelstelle für diesen Teil, 2. Korinther 1, 3 bis 4. Gelobt sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. Auch im Römer 5,5 steht nochmal, der Gott allen Trostes. Das heißt, für Gott ist Trost nicht einfach nur irgendwie so auf, jetzt wischen wir das Knie ab und dann gehen wir wieder, sondern Gott hat einen Trost sozusagen in seiner Natur. Gott ist Trost. Und wir haben manchmal das Gefühl, es gibt eine Zeit für Trost und es gibt eine Zeit für anderes. Aber Gott ist immer tröstend. Gott sagt über sich selbst, ich bin der Gott allen Trostes. Ich bin der Gott aller Ermutigung. Was heißt das ganz praktisch? Gott tröstet nicht immer, indem er Umstände verändert. Gott tröstet nicht immer, indem er Dunkelheit wegnimmt, aber Gott setzt sich manchmal mit dir in die Dunkelheit. Ich habe vorher gerade die Geschichte vom verlorenen Sohn angesprochen. Gott umarmt den jüngeren Sohn, der nach Hause kommt, der gesagt hat, du Vater, ich brauche dich nicht und ich möchte in die Welt hinaus. Und dann ist er draufgekommen, dass er früher oder später pleite mit den Schweinen und den Huren irgendwo sitzt und ist zurückgekehrt. Und Gott hat ihn getröstet und hat gesagt, da bist du wieder und ich freue mich, dass du da bist. Er hat ihn getröstet, weil er versagt hat. Er hat aber auch den anderen getröstet, den Älteren, der verbittert war. Der ältere Bruder in dieser Geschichte ist zu Hause gewesen und hat gesagt, ich habe immer alles richtig gemacht. Ich habe mir nie irgendeine Party gegönnt. Jetzt kommt der und du tröstest den und du machst ein Fest für den. Und was hat Gott gemacht? Darf ich mal kurz diesen Hocker ausborgen? Er hat ein Fest gemacht für denjenigen, der zurückgekommen ist. Und er hat sich hingesetzt, draußen aufs Feld, so war es wahrscheinlich finster, die Party war drinnen, das Feld war draußen. Und wo ist Gott bei dieser Party-Szenerie? Nicht dort bei der Party, die er organisiert hat für den jüngeren Sohn, sondern draußen am Feld. Da sitzt er mit ihm, hört sich seinen Frust an, hört sich seine Enttäuschung an. Und wenn du heute da bist und dir denkst, ich mache immer alles richtig und die da vorne redet zu den Jungen über tausend Sachen, die die besser nicht falsch machen sollten und dass sie nie von Gott getrennt sein dürfen und Entschuldigung, wo kommen wir denn da hin, wenn irgendjemand raucht, sauft und schmust und verstehe mich nicht falsch, ich entschuldige nichts davon und sage auf keinen Fall, dass es gut ist. Aber wir können so dermaßen selbstgerecht werden und dann gleichzeitig so dermaßen frustriert, weil warum geht es mir jetzt so, wo ich doch immer alles richtig mache. Und was Gott macht, ist nicht zu sagen, hey du, jetzt komm einer, jetzt sei nicht so verbittert. Er setzt sich raus. In dieser ganzen Szene vom verlorenen Sohn ist es schon mal aufgefallen, wo der Vater am Schluss sitzt. Nicht beim verlorenen Sohn, der Party. Das war eh super, der hat gewusst, der hat jetzt leiwand. Der ist zurück, der hat einen Ring, der hat einen Maskalb. Gott verpasst die Party, sitzt draußen, beim Frust-Binky, sitzt er da und ist da. Und sagt, ich verstehe deinen Frust. Check dir doch mal eine Ziege. Du kannst die Geschichte nachlesen. Ich sage das so salopp, aber es steht in Wirklichkeit genauso drinnen. Und tröstet den und sagt, alles, was mir gehört, gehört dir. So sind wir auch zueinander nicht zu hart mit jemandem, der frustriert ist, weil er immer alles richtig macht. Weil Gott ist es auch nicht. Gott ist nicht hart mit dem verlorenen Sohn, der alles falsch macht. Gott ist auch nicht hart mit dem auch verlorenen Sohn, der vermeintlich alles richtig macht. Gott spendet den einen Trost in seiner Enttäuschung und dem anderen in seinem Fehlverhalten. Das ist Trost. Sich einfach mal hinsetzen und sich das anhören. Das klingt gar nicht so nach Gott. Gott hat ja immer einen Plan und denkt immer nach vorn. Aber Gott sitzt sehr oft einfach irgendwo. Gott ist sehr oft einfach mit den Menschen irgendwo gesessen. Man könnte sozusagen sagen, Gott oder Jesus, wenn wir uns die Geschichten anschauen, die Jesus gelebt hat und wie Jesus war, dann könnte man sagen, er war auf den ersten Blick nicht immer besonders ergebnisorientiert. Er war menschorientiert. Er hat Trösten nie übersprungen. Er ist zum Beispiel, als der Lazarus verstorben ist, sein guter Freund von ihm, hat er ja schon gewusst, dass er den jetzt dann auferwecken wird. Aber er hat gesagt, erst aufhören zu weinen, jetzt bin ich da. Er hat mit ihnen geweint. Das war wichtig. Die Frau mit den Blutungen, da gab es eine Frau, die ist bei Jesus angekommen, weil sie Blutungen hatte, jahrzehntelang. Und da ist man dann ein Außenseiter in der Gesellschaft gewesen. Und Jesus hat sie geheilt. Aber er hat auch sie als Mensch angeschaut, hat gesellschaftlich ihre Würde wiederhergestellt, hat gesagt, meine Tochter, hat vor allen anderen ihr Würde zurückgegeben, hat nicht nur, wir denken uns oft, komm zur Sache, komm, bet, du hast Kopfweh, komm zur Sache. Komm zur Sache hat für Gott immer bedeutet, für Jesus immer bedeutet, dass er den Menschen sieht. Wenn wir für Menschen beten, ja, die sagen, ich habe Kopfweh, mir geht's nicht gut, wir kommen zur Sache, was, die legt er die Hände auf, dann ist schneller vorbei. Wie würde Jesus das machen? Würde er vielleicht einmal nachfragen? Würde er trösten? Manchmal ist eine Umarmung heilsamer wie die Hand auflegen. Manchmal ist mit jemandem weinen genauso wichtig, wie dann dafür zu beten, dass der Traum oder die Enttäuschung oder was auch immer, der Traum vom Toten auferweckt ist oder die Sache an sich. Die Sache war bei Jesus nicht die Endstation hinterm Trost, sondern die Sache war bei Jesus, einem Menschen zu begegnen. Petrus nach seinem Verrat, als er gesagt hat, die kennen den Jesus gar nicht, da hat Jesus nicht gesagt, du Petrus, jetzt bringe dich mal wieder zurück auf die Spur und erinnere dich an deine Berufung. Jesus hat gesagt, du Petrus, liebst du mich? Du Petrus, jetzt essen wir mal. Jesus hat überhaupt keinen Stress, mit Menschen wo zu sitzen, mit Menschen in die vermeintlich falsche Richtung zu gehen, und wir sollten es auch nicht haben. Wenn Gott etwas hat, dann ist es alle Zeit der Welt. Und es ist Gott immer und Jesus immer extrem wichtig gewesen, dass der Mensch weiß, egal ob das im Alten Testament der Elia war oder im Neuen Testament jemand anders, dass der Mensch weiß, ich sehe dich. Ich regle jetzt nicht nur das, was du von mir willst, sondern ich sehe dich. Ich weine mit dir, ich esse mit dir, und dann sag mir nochmal, was kümmert dich? Jesus selbst hat Trost gebraucht. Jesus selbst ist im Garten Gethsemane gesessen. Vor seinem Tod hat zu den Jüngern gesagt, können sie eine Stunde wach sein? Konnten sie nicht. Die haben geschlafen. Und dann kam ein Engel zu Jesus, hat genau das gemacht. Ihn ermutigt, ihn getröstet, ihn bestärkt. Wenn sogar Jesus jemanden gebraucht hat, der in einer schwierigen Situation ihn ermutigt und ihn bestärkt hat, wie viel mehr brauchen wir das? Und ich glaube, dass wir uns Trost von Gott selber abholen können, dass Trost in uns wohnt, dass es einen Trost in dir gibt. Aber ich glaube auch, dass wir manchmal dazu aufgefordert sind, aneinander den Trost aufzuwecken, einander zu trösten. Und für manche ist Trost sozusagen eine Fremdsprache, weil du halt nicht so na gut, ich bin nicht so emotional, ich bin ja keine Frau. Ja, das hat niemand von euch gedacht, aber doch irgendwie. Und ich glaube, dass es manchmal Fremdsprachen gibt, Trost gibt, die wir lernen sollen, die wir uns aneignen dürfen. Es gibt so Dinge, es gibt Menschen, denen fällt es leicht zu trösten. Aber wenn es dir nicht leicht fällt, dann glaube ich, dass es etwas ist, was wir uns aneignen sollten, dürfen. Weil wir im Leben immer wieder mit Menschen konfrontiert sind, die entweder verzweifelt sind, die entmutigt sind. Und ich glaube, Trost kann man, soll man lernen. Es gibt ja so kennt ihr vielleicht die 5 Sprachen der Liebe? Manche Menschen reagieren recht stark auf Worte der Anerkennung, andere reagieren stark auf Geschenke, andere reagieren stark auf körperliche Berührung. Und man geht immer davon aus, dass die Art und Weise, was mir taugt, das taugt dir auch. Ja? Also wenn ich jemand bin, der mich so liebt, dass ich immer umarmt werde, dann umarme ich auch andere Menschen, weil ich mir denke, die finden das so super. Ich zum Beispiel finde es nicht super. Also Berührung ist meine allerletzte Liebessprache. Mir taugt das nicht. Aber ich habe einen Ehemann, dessen erste Liebessprache das ist. Ja, der steht auf Berührung. Ja. Also umarmen und so. Und als ich da drauf gekommen, und ich komme auch aus einer Familie, da war Berührung nicht besonders, was nicht, das war bei uns, das wurde bei uns zu Hause nicht gesprochen. Und ich habe tatsächlich mir diese Sprache aneignen müssen. Und es war tatsächlich so, dass ich in der Früh beim Café gestanden bin und zum Ronny gegangen bin und ihn umarmt habe. Und innerlich gezählt habe, 21, 22, und dann wieder losgelassen habe. Und wir haben da vorher auch drüber gesprochen und so. Und dann habe ich gesagt, aber ist das nicht komisch? Du weißt ja eigentlich, dass ich 21, 22 zähle. Und er hat gesagt, ja, es ist schon ein bisschen komisch. Aber im Laufe der Jahre habe ich diese Sprache gelernt. Ja? Und heute muss ich nicht mehr 21, 22 zählen. Ja? Und es ist zwar immer noch so, dass es mir jetzt nicht so viel es schon bedeutet, aber gibt, aber es ist etwas, das ist Teil von mir geworden. Und ich ermutige dich, Fremdsprachen, auch Fremdsprachen der Liebe zu lernen. Und Trost ist auch eine Sprache. Und manchen fällt das leichter als anderes. Erlerne sie. Ich habe eine Freundin, deren Sohn ist auf ganz schreckliche Art und Weise verunglückt. Und ich habe sie dann einfach mal gefragt, weil natürlich die Menschen auf die verschiedensten Arten und Weisen reagieren, was denn eine gute Reaktion war oder ist. Oder manche Leute sagen ja dann oft irgendeinen Blödsinn und manche sagen dann was Gutes und so. Und sie hat zu mir gesagt, das Schlimmste sind Menschen, die überhaupt nicht reagieren. Die so tun, als wäre das gar nicht, als wäre das nicht passiert. Und ich glaube nicht, dass das Menschen sind, weil es ihnen egal ist, sondern die flüchten sozusagen in ihre Inkompetenz, in ihre, ich weiß nicht, was will ich sagen, ja, aus lauter Angst, was Falsches zu sagen. Und natürlich kann man auch was Falsches sagen, das ist auch nicht besonders schlau. Aber nichts zu sagen, weil man sich so inkompetent fühlt, ist das Schlechteste überhaupt. Das ist nicht Tröst, das ist Flüchten einfach. So wenn du jemanden kennst, der durch eine schwierige Zeit geht, du brauchst da nicht groß Reden schwingen, aber einfach zu sagen, boah, ich habe gehört, das und das, es tut mir leid. Das ist besser als nichts. Das ist so, wie wenn ich in Italien Gelati, Bambini, irgendwas, das ist besser als nichts. Das merkt sich jetzt mir irgendwie mit seiner Sprache oder mit dem auseinander. Zwischen schweigendem Trost und einfach wo zu sitzen und ignorieren ist ein Unterschied. Ihr kennt auch alle die Geschichte vom Hiob, der hat alles verloren und er hat seine Freunde und die sind bei ihm gesessen, 7 Tage lang und haben nichts gesagt. Und die haben den Hiob nicht ignoriert, die waren da. Und man merkt es, ob ich zu jemandem gehe und es fehlen mir die Worte und ich sage, stammel halt 2,5 Sätze von es tut mir leid, oder ob ich jemanden eigentlich nur ignoriere. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und ich glaube, dass wir als Church und als Kirche aufgefordert sind, ein Ort zu sein, wo man weiß, da werde ich getröstet. Ungeduldiger Trost ist übrigens ein Widerspruch in sich. Ich glaube, Trost hat ganz viel damit zu tun, mit jemandem zu sitzen, sich etwas anzuhören, etwas auszuhalten. Trost ist nicht einfach so eine Tankstelle, wo man vorbeikommt, sondern es ist ein Zustand. Es ist etwas, das Zeit braucht, das Zeit dauert. Jetzt will ich zum Abschluss eine Geschichte. Ich war letzte Woche mit meiner Schwiegermama in Amsterdam. Und am Tag 2 hat sie ihre Geldtasche verloren. Und es gibt ja irgendwie so 3 Dinge, die man auf Reisen nicht machen sollte. Erstens, verliere nicht den Pass, verliere nicht das Handy, verliere nicht die Geldtasche. So schwer ist es eigentlich nicht. Und natürlich in dem Moment, wo sie sie verloren hat, denkt man sich, wie um alles in der Welt kann mir das passieren? Wie von den 3 Dingen, auf die man aufpassen muss, warum Gottes Götterschl? Und es gehen einem 1000 Dinge durch den Kopf. Und ich habe das verstanden, weil ich habe schon mal das Handy im Flugzeug liegen lassen. Und solche Dinge passieren in der Regel immer mir. Das heißt, mir war es, in dem Fall ist mir das Thema Trost nicht besonders schwer gefallen. Und dann sitzen wir da am Abend so und sie hat wirklich alle ihre Karten in diesem Geldtaschel gehabt und dann hat sie gesagt, ich kann nicht zahlen, ich kann nicht einmal mit dem Aufzug fahren, weil beim Hotel muss man ja immer die Karte dorthin halten. Ich kann nicht einmal das Licht in diesem Zimmer aufdrehen, weil ich habe ja keine Karten mehr, die man einstecken kann. Ich bin sozusagen völlig mittellos. Und alles, was ich ihr gesagt habe, war, das kann jedem passieren und ich bin froh, dass mir das nicht passiert ist. Weil normalerweise passiert das immer mir. Ja. In dem Fall hat jetzt der Ronny endlich ein anderes Opfer, das er Tag und Nacht damit aufziehen kann. Und ich bin mal aus der Schusslinie. Das ist mein Mann. hat das irgendeinen Unterschied gemacht? In der Praxis nicht. Ja. 40 Euro sind weg, alle Karten sind weg, alles ist weg. Ja. Es ist genauso mühsam, als hätte ich mir diesen Trost sozusagen gespart. Aber in dem Moment macht es alles von einem Unterschied. Und ich sage euch was, ob du mit jemandem sitzt und weinst, ob du mit jemandem sagst, ich verstehe das, wurscht, ob du das verstehst oder nicht, ja? Ob du mit jemandem versuchst, ihn zu verstehen, auch wenn du es nicht tust, es macht teilweise keinen Unterschied nach außen, aber es macht den ganzen Unterschied nach innen. Ob Jesus mit dem Trauergästen vom Lazarus geweint hat oder nicht, das macht offensichtlich keinen Unterschied, weil er ja eh den auferweckt. Aber ich glaube, es hat für die Beziehung zwischen ihm und der Maria, zwischen ihm und den Trauergästen, zwischen ihm und den Menschen den ganzen Unterschied gemacht. Das kann jedem mal passieren. Ich möchte uns mit diesem Gedanken nach Hause gehen lassen heute, dass Gott ein Gott ist, der versprochen hat, dass er mit dir durch dunkle Täler geht, der versprochen hat, dass er einen Tisch deckt im Angesicht deiner Feinde, der nie versprochen hat, dass es keine Wüste gibt, dass es keinen Heartbreak gibt, der nie versprochen hat, dass wir schlimme Dinge nicht widerfahren, aber der ein Gott ist, der immer und überall mit dir durchgeht. Ich finde den Psalm 23 großartig und das ist mein Abschlussgedanke an euch, wo es heißt, er deckt mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und das macht Gott. Was sind denn die Feinde heute? Die stehen jetzt nicht mit den Kanonen vor deiner Haustür. Der Feind ist oft in dir dein Selbstzweifel. Der Feind ist vielleicht schlicht und ergreifend deine nächste Schularbeit. Der Feind ist alles, wovor du dich bedroht fühlst. Und Gott sagt, ich decke einen Tisch da. Und einen Tisch zu decken bedeutet, ich nehme mir Zeit. Ich höre dir zu. Ich verbringe Zeit mit dir. Ich möchte wissen, was los ist. Und egal, was da draußen passiert, ich bin ein Gott, der tröstet. Ich bin ein Gott, der ermutigt. Das ändert nach außen hin nichts und nach innen hin doch irgendwie alles. Und wenn wir in einer, und damit habe ich begonnen, dass wir das Leben genießen sollen. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir möglichst viele Auszeiten machen und dass wir uns möglichst viel gönnen, sondern Leben genießen ist in einer Welt, in der weit nicht alles perfekt ist, verbunden sein mit einem Gott des Trostes und verbunden sein miteinander mit Menschen, die sich die Mühe machen, die Sprache des Trostes zu sprechen. Wir nehmen uns ein paar Minuten Zeit. Vielleicht kannst du die Augen zumachen. Nicht, dass irgendetwas Mystisches, sondern damit du nicht abgelenkt bist. Ich glaube, es gibt Menschen da, die sind sozusagen always on the run, also immer beschäftigt. Du weißt, es gibt ein paar Dinge im Leben, die bräuchten Trost, die bräuchten Heilung, die bräuchten Zeit. Aber das ist das Gefühl, die habe ich nicht, die will ich mir nicht nehmen. Das ist mir zu aufwendig, das ist mir zu schmerzhaft, da hinzuschauen. Und ich glaube, dass Gott zu dir sagt, ich bin ein Tröster, der in dir wohnt. Ich bin kein Platz, wo du groß ankündigen musst, dass du da hingehst, sondern ich gehe mit dir mit. Ich wohne in dir. Und während du gehst und während du deinen Alltag bewältigst und während du lebst, möchte ich dich trösten, möchte ich dich ermutigen. Mittendrinnen, in kleinen Momenten. Du brauchst keine Saison, wo du groß Dinge angehst und ausbreitest und aufarbeitest, sondern der Grund, warum Jesus gesagt hat, es ist gut, dass ich gehe, weil ich schicke euch jemanden, der in euch wohnt, der immer bei euch ist, ist, weil der Heilige Geist oder jemand, der dich trösten möchte, überall mit dir hin mitgeht. Während wir die Musik einfach genießen, ist eine Zeit zwischen dir und Gott. Ich gehe jetzt von der Bühne runter, aber einfach leg ihm hin, wo du das Gefühl hast, da brauche ich Trost, da brauche ich Ermutigung. Und ich habe sie mir schon so lange nicht geholt. Ich habe sie schon so lange nicht gespürt. Der Gott allen Trostes ist bei dir. Der Gott allen Trostes hält Trost nicht für etwas, das überspringenswert ist, sondern für eine Tankstelle im Leben, die ganze Zeit mitfährt.